Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit Lothar Linz. Hallo Lothar, ich hoffe, dir geht's gut.
Karl, danke schön. Ja, mir geht's gut. Ich bin ganz gespannt, was uns unser Gespräch so bringt.
Okay, dann möchte ich vielleicht kurz einleiten, Lothar, wer du bist, aber du wirst dich natürlich noch intensiv selbst vorstellen, aber Lothar Linz ist der neue Direktor der Trainerakademie in Köln, an sich gelernter Diplompsychologe. Und da würde ich gern die erste Frage gleich stellen. Du warst eben lange in der Sportpsychologie tätig, aber auch vorher nach dem Studium in der Forschung, und zwar an der Universität Hagen und in Bochum. Und vielleicht kannst du mal ein paar Dinge sagen, wie dich diese Forschung und auch Lehre an der Universität geprägt hat für dein späteres Leben. Das wäre meine erste große Frage.
Ja, das ist natürlich auch nett. Also kommen wir erstmal auf ein ganz ungewohntes Thema. Das ist natürlich die ersten Schritte im Beruf. Ich glaube, das kennt jeder. Die machen ja was mit einem. Das Interessante ist, dass das schon gar nicht einheitlich war, weil der erste Job war wirklich einer, wo ich rein Literaturrecherche und Arbeiten sozusagen wirklich verfolgt habe. Da ging es um globale Umweltveränderung, was natürlich heutzutage super aktuell ist und damals eben interessanterweise ein Thema war, eine völlige Nische noch war. Also das war 92 und ich hatte dann für die Bundesbeauftragte der Bundesregierung sozusagen, war ich der persönliche Mitarbeiter an der Uni, Fernuni Hagen und habe mich damit beschäftigt und das hat mich natürlich sehr geprägt, nochmal einfach in der Weise zu wissen, wie man wirklich, also weil man lernt das ja im Studium ein Stück weit, aber da nochmal wirklich in der Breite Literaturrecherche und das Ganze dann gut zu komprimieren, weil ich musste das ja für sie immer aufbereiten, was ich so gelesen habe. Das ist ja dann der spannende Job, den man dann haben muss. Also Wissen, was man erwirbt, in eine komprimierte Form zu bringen und weiterzugeben, ist sicherlich der Teil, der sozusagen eines der wichtigen Learnings waren aus dieser Zeit, die ich da mitgenommen habe. Gleichzeitig aber auch war es auch ein bisschen ernüchternd, weil schon damals absehbar war, ich wollte eigentlich gerne Umweltpsychologe werden, dass das perspektivisch beruflich eigentlich gar nicht ging. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich dann eine Chance bekam, an die Ruhr-Uni Bochum zurückzuwechseln, wo ich studiert hatte, weil da eine Projektstelle frei wurde im Thema Lärmforschung, also Lärm nicht von Lernen, sondern wirklich wie laut ist es. Und da habe ich dann eben ein Jahr an einem Projekt gearbeitet und das war insofern sehr prägend, weil es mir gezeigt hat, dass das nicht meine Welt ist. Also wirklich rauszubekommen, wie funktioniert wissenschaftliche Welt, wie funktioniert universitäres Leben, was braucht es da auch, um sich da durchzusetzen, und das hat bei mir einfach überhaupt nicht gezündet. Also nicht, dass ich nicht Wissensgewinnung über Wissenschaft interessant finde, sonst hätte ich ja gar nicht erst studiert, aber ich fand eben so in diesem Ganzen, ich habe dann gemerkt, das ist dann in vielen Dingen so weit weg von dem, was mich praktisch wirklich interessiert. Da wird sehr viel Aufwand betrieben und ich bin aber eher Mensch, der konkret wissen will, was tut man, wie agiert man, was mich ja dann auch in die Sportpsychologie reingeführt hat, weil auch, da kommen wir ja gleich drauf, als Sportpsychologe, glaube ich, bin ich nicht der Wissenschaftstheoretiker, sondern wirklich eher ein praktisch orientierter Mensch. Das kann dann noch spannend werden, sich darüber auszutauschen. Aber das war ein wichtiger Schritt sozusagen für mich in diesem Jahr zu merken, also dieses rein wissenschaftliche Gucken, Veröffentlichungen zu produzieren und so weiter. Das ist mir zu weg von der Realität, zu kopflastig. Ich brauche das mehr in einer guten Mischung.
Warst du, Lothar, auch noch eine Nachfrage dazu? Bist du mit der Intention nach Bochum gewechselt, auch zu habilitieren? Also dachtest du, dass vielleicht auch dein Weg Richtung Professur geht, also in der Wissenschaft wirklich aktiv zu bleiben?
Naja, habilitieren glaube ich nicht, sondern promovieren wäre wenn das Thema gewesen. Also ich hätte in dem Projekt promovieren können, meinen Doktor machen können. Das war sicherlich ein offenes Thema und das habe ich in dem Jahr sehr abgewogen und es war dann genauso ein Teil des Ganzen zu sagen, boah, den Weg möchte ich halt nicht gehen und das heißt auch, dass ich dann auf eine Doktorarbeit verzichtet habe, was auch später, also ich habe später natürlich mehrfach die Überlegung dann noch in meiner beruflichen Tätigkeit angestellt, ob ich als Sportpsychologe nicht nochmal eine Promotion machen will und immer wieder bin ich zu der Antwort gekommen, nee, das ist für mich jetzt gar nicht so wesentlich, obwohl auch Kollegen mir dazu geraten haben, aber ja, für mich war es nicht das, was meinen Weg geprägt hat.
Ich bin jetzt überhaupt null auf deine Vita eingegangen, auch sehr bewusst, weil ich denke, die entfächern wir oder schlagen wir auf wie ein Buch während unseres Gesprächs. Du bist einer der, das musst du jetzt nichts dazu sagen, aus meiner Sicht einer der renommiertesten Sportpsychologen, die wir haben in Deutschland. Aber jetzt gehen wir mal auf die Jahre nach der Uni. Dann hast du ja Praxispsychotherapeut, richtig? Also warst du auch noch kein Sportpsychologe, ist das korrekt?
Genau, ich habe dann erstmal für ein paar Jahre als Psychotherapeut gearbeitet. Das war etwas, was sich dann sehr schnell und sehr logisch ergeben hat. Ich hatte dann eine therapeutische Ausbildung begonnen, konnte dann im Kostenerstattungsverfahren, so hieß das damals, dann da arbeiten. Und das war sicherlich für mich auch eine sehr, sehr gute Schule, weil ja auch für die spätere sportpsychologische Arbeit, weil man ja in dem psychotherapeutischen Kontext wirklich lernt, sich auf Menschen einzulassen. Wie führe ich ein Gespräch? Wie bringe ich den Klienten in den Mittelpunkt des Ganzen? Das sind ja alle Dinge, die hinterher für Sportpsychologen und Sportpsychologinnen auch sehr wichtig sind. Und die Idee des Sportpsychologen, die war damals noch gar nicht in meinem Kopf, was eigentlich auch logisch ist, weil das kann man sich heutzutage ja kaum noch vorstellen. In den 90er Jahren gab es ja keinen sportpsychologischen Markt, das muss man ja ganz klar sagen. Also das war ja eigentlich nicht existent. Es gab so ganz einzelne Fälle. Ich weiß, Frank Wörndl ist mal irgendwo durch die Medien gegeistert, als jemand, der dann mit Hans Ebersbecher gearbeitet hat. Aber das hatte ja was extrem Exotisches. Das heißt, ich hatte noch gar keine Beziehung dazu hergestellt, dass das mein Arbeitsfeld sein könnte oder sogar für mich eins sein könnte. Und das kam erst, nachdem ich dann irgendwann feststellte, okay, jetzt kommt eine neue Gesetzgebung, also das Psychotherapeutengesetz ist dann geändert worden, Ende der 90er Jahre. Und für mich war damit klar, ich muss jetzt mich neu überdenken, will ich in dem Beruf bleiben, dann muss ich nochmal eine andere Ausbildung starten, damit das eine staatliche Anerkennung findet, oder will ich was anderes machen? Da war ich jetzt schon Anfang 30 und da war jetzt wirklich die Frage so, jetzt musst du mal gucken, Lothar, was ist denn das, wo du jetzt bleiben willst? Weil jetzt bist du so ein bisschen hin und her gehüpft, hier ein bisschen, da ein bisschen, alles war noch nicht so richtig der Volltreffer. Langsam wird es ja schon mal Zeit, dass man auch sagt, irgendwo möchtest du auch ein Zuhause finden. Und da bin ich zum ersten Mal wirklich in mir sozusagen auf die Suche gegangen, was ist denn eigentlich die große Leidenschaft? Ja, wo du sagst, das will ich jetzt wirklich machen. Und da bin ich erst zum Sport gekommen. Das ist dann ganz interessant, weil ohne meinen Bruder wäre ich nie dahin gekommen. Den muss ich jetzt an der Stelle hier erwähnen. Der spielt natürlich dann später keine Rolle. Aber für das Dahinkommen ist er elementar entscheidend, weil ich mit meinem Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, als Kind, war Sport für uns alles. Also es ist auch bis heute noch so, wir können uns nicht sehen und nicht wenigstens mal kurz über Sport reden, uns austauschen, dass gerade die Edmonton Oilers verloren haben im Finale oder ob Rafael Nadal in Paris doch nochmal was reißen kann oder nicht und all diese kleinen, völlig unwichtigen, aber für uns halt elementaren Details. Und wir haben natürlich alles geguckt, was es damals gab. Also ich habe Radball geguckt und Galoppreiten und jeden Käse, den man heutzutage im Fernsehen ja nicht mehr annähernd zu sehen bekommt, weil ja heute Fußball, Fußball, Fußball da ist. Und da habe ich eine gute, breite Ausbildung bekommen und da ist diese Leidenschaft in mir wirklich gepflanzt worden, inklusive, dass wir natürlich jegliche Wimbledon-Endspiele auf der Straße mit den Holzschlägern nachgespielt haben, definitiv.
Lothar, aber da möchte ich auch gleich nachfragen, wenn du kommst ja nicht aus dem Leistungssport per se, also du hast nie selbst Hochleistungssport betrieben. Ist es Fluch oder Segen aus deiner Warte heraus, Lothar?
Also ich finde es natürlich, ich ganz persönlich finde ich es schade, weil es hätte mich natürlich sehr interessiert, welche Erfahrungen hätte ich gemacht. Also ich finde es schon toll, wenn ich sehe, dass Leute, die heutzutage als SportpsychologInnen arbeiten, selber Leistungssportler waren. Ich denke, die können da sehr von profitieren. Es hilft mir natürlich an mancher Stelle auch, weil man manchmal eine deutlich neutralere Sicht dazu bekommt und ich nicht so von einer Sportart geprägt bin. Ich glaube, das ist so einer der großen Vorteile, dass ich sehr in meinem Blick sehr breit bin. Aber ich glaube, das wirklich Wichtige, wenn man es mal andersrum dreht, sozusagen, ich habe aber Wettkampfsporterfahrung. Also, was ich immer erlebt habe, was unerlässlich ist, dass ich zwar nie auf einem hohen Niveau, aber ich habe natürlich Wettkampfsport betrieben. Also, ich komme aus dem Tennis und habe halt Tennis auf einem leidlichen Niveau gemacht, so, ja. Also, das heißt, irgendwie Bezirksmeisterschaft gespielt und mit dem Verein, Clubmannschaft und ja, Medenspiele, also den Käse, den man so macht, Ranglistenspiele. Ich kenne das halt genau, wie es sich anfühlt, wenn man halt den Matchball nicht macht. Und ich weiß halt, wie es ist, wenn ich dann irgendwann hinten raus das Spiel weggebe oder mich dann doch durchbeiße, weil ich es über Kampf löse und so. Also diese Erfolge und diese Misserfolge und diese psychischen Phänomene, die sind ja nicht erst bei Olympia da, sondern die wesentlichen psychischen Phänomene, die kennt ja jeder Freizeitgolfer auch. Der braucht ja nur auf die Driving Range gehen und jeder Ball fliegt genau, wo er hin will und dann kommt das Wettspiel und plötzlich merkt er bei Loch 2, sieht es auf einmal ganz schwierig aus mit dem Putten. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich diese Wettkampferfahrung habe und eigentlich weiß, wie es sich anfühlt, im Guten wie im Schlechten.
Gehen wir mal auf den nächsten Punkt, deine Sportpsychologie. Jetzt, bumm, deinen Weg gefunden, wie du gesagt hast, du möchtest nicht mehr so viel rumspringen. Jetzt bist du auf deinem Pfad deines Lebens. Was ist denn der Sportpsychologe, Lothar?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, aus welcher Perspektive man das wirklich betrachtet. Also ich glaube, wenn man es ganz positiv versucht zu beschreiben, dann kann ein Sportpsychologe, eine Sportpsychologin kann im guten Sinne ein wertvoller Begleiter von einem Athleten, einer Athletin oder einer Mannschaft sein. Und zwar Begleiter mit einer speziellen Perspektive. Also ich glaube, immer ganz wichtig für uns SportpsychologInnen ist, dass wir verstehen, welche Rolle haben wir in dem ganzen Gefüge. Und dass wir versuchen, nicht mehr zu sein und nicht weniger zu sein. Ich versuche halt nie in das Metier eines Trainers reinzureden oder eines Physiotherapeuten reinzureden, aber ich bin natürlich jemand, der sich in dem mentalen Bereich wirklich auskennt, und zwar sowohl theoretisch wie praktisch. Das heißt, ich kann einem Athleten, einer Athletin sowohl helfen in der Selbstreflexion wie auch mit konkreten Hilfestellungen, die ich anbieten kann, wo ich sagen kann, hey, es gibt Techniken, die dir helfen können, in der Situation dich besser zu steuern. Du kannst so über die und die Art und Weise vielleicht mal gucken, wie du mit deiner Emotionen anders umgehen kannst und so weiter und so fort. Also das heißt, ich bin ein Experte für einen bestimmten Bereich, aber ich bin natürlich auch immer ein Mensch an der Seite. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ich finde zum Beispiel eine der Sachen, die ich sehr schätzen gelernt habe über all die Jahre, die ich jetzt dabei bin. Es gibt im System eines Leistungssportlers nicht viele Leute, die wirklich Entspannung reinbringen in ein System. Also Druck erlebe ich ja von allen möglichen Seiten als Leistungssportler. Das ist egal, ob ich es vom Trainer habe, vom Verband habe, weil alle sind diesem Leistungsdiktat unterworfen. Und auch ich will natürlich gerne, dass mein Athlet, meine Athletin eine Goldmedaille gewinnt. Aber ich bin halt niemand, der Druck in das System reinbringt. So. Und das ist auch, finde ich, schon ein ganz spannendes Kriterium, ob jemand ein guter Sportpsychologe oder Sportpsychologin ist oder nicht. Ich habe Lust an Leistung und ich habe Lust an Erfolg, aber für mich muss niemand erfolgreich sein. Das heißt, ich bin, und ich glaube, das ist so das, was uns und die Physiotherapeuten im Besonderen auszeichnet. Wir sind so diese Ruhepole, wo man Athlet hinkommt und sich entspannen kann.
Interessante Perspektive. Lothar, aber jetzt gehe ich mal ein bisschen rein und da wäre kontrovers, aber man könnte darüber sprechen. Diese Thematik, man könnte ja sagen, dass Sportpsychologen sind Geschichtenerzähler ohne Götter. Oder um eine andere Perspektive aufzumachen, wie wichtig ist dir jetzt auch dieses Thema Hirnforschung mit harten Zahlen, evidenzbasiert zu argumentieren wollen und zu sagen, hey, wir machen jetzt ich erzähle Geschichten in Anführungszeichen und dass dir gut geht, sondern ich gehe ganz knallhart, es geht über Serotonin, Dopamin, Acetylcholin, GABA etc. Das ist das Einzige, was zählt und das manipulieren wir so und so und so. Weißt du ein bisschen, auf was ich hinaus möchte? Wie wichtig ist für dich Hirnforschung und wie wichtig denkst du, das ist alles viel zu komplex, das System Gehirn, das haben wir noch nicht annähernd erfasst. Es geht nur, Anführungszeichen, über Annäherung, über Geschichten, über den Austausch, den Zwischenmenschlichen.
Also ich finde es halt ganz ungeschickt, wenn man die Dinge in Widerspruch bringt, sondern ich sehe die wirklich eher als ergänzende Faktoren. Das heißt, ich glaube, wir Menschen brauchen immer diesen Faktor Beziehung, so, um Wirkung zu erzielen. Also es gibt Dinge, ich benutze ja auch Verfahren, Wingwave ist zum Beispiel ein Verfahren oder EMDR, das gibt es unter zwei Namen, ist also ein gehirnbasiertes Verfahren, was in der Traumatherapie benutzt wird und was wirklich, finde ich, großartige Erfolge für mich über all die Jahre gezeigt hat. Ich arbeite damit seit 2006 und ich muss sagen, ich habe so vielen Athleten, Athletinnen gerade nach Verletzungen dabei sehr gut helfen können, dass sie wieder einen besseren Einstieg bekommen haben, dass sie wieder in der Lage waren, über Hindernisse zu laufen, zu springen und so weiter. Das ist etwas, was man, glaube ich, sehr technisch erklären kann. Und trotzdem glaube ich, dass es in der Wirksamkeit halt ungleich besser ist, wenn es auf der Basis einer guten Beziehung ist. Also wir Menschen sind für Beziehungen extrem zugänglich und wir wissen es aus der Psychotherapieforschung, dass halt nach wie vor die Beziehung das Wichtigste ist in der Wirksamkeit von psychotherapeutischen Verfahren. Wir wissen es ja sogar aus der Medizin. Das ist ja das Verrückte. Obwohl wir sozusagen nachweisen können, dass Medikamente ganz bestimmte Wirkungen an bestimmten Rezeptoren und so weiter haben könnten, wissen wir im Guten wie im Schlechten, wie wichtig die Arzt-Patient-Beziehung ist für die Wirksamkeit von Medikamenten. Also wenn ein Patient überzeugt ist, dass das Medikament hilft, wird die Wirksamkeit ungleich größer sein. Das zeigt ja diese ganze Placebo-Forschung sehr, sehr deutlich. Aber es gilt eben nicht nur für die Placebos, sondern es gilt auch für faktische Medikamente, die wir benutzen. Also ich bin überzeugt, dass das Antibiotika mir gut tut und dass es wirksam ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirksam ist, einfach entschieden höher. Und das zeigt ja, dass ich die Dinge gar nicht in Widerspruch bringen darf. Dass ich sage, Gehirnforschung ist total wichtig und bringt uns extrem weiter, weil wir einfach neue Verfahren kennenlernen, weil wir einfach viel genauer wissen, was muss wie gemacht werden. Und ich bringe nur mal ein ganz konkretes Beispiel, wo das eben zusammenkommt. Ich nehme mal das Wettkampfcoaching und frage mich, was passiert nach einem Wettkampf? Dann hat mir die Gehirnforschung gezeigt, ja, pass mal auf, emotionale Behaftung von Informationen führt dazu, dass sie viel besser gespeichert wird. Also umso emotionaler eine Information kodiert ist, wie wir das sagen würden, umso länger wird sie abrufbar sein, umso schneller komme ich da dran. Im Guten wie im Schlechten. Das kann ich jetzt als ein theoretisches Wissen, was ich aus der Gehirnforschung nehme, das hat aber eine ganz konkrete Bedeutung, weil wenn ich das berücksichtige in meinem Handeln, dann kommt das plötzlich zusammen. Also ich als Trainer, nehmen wir deine Sportart Eishockey, wir haben ein wichtiges Spiel verloren, vielleicht Playoffs und es ist Spiel 2 und wir liegen 2-0 hinten in der Serie und langsam wird der Druck groß. Wie gehe ich denn damit um? Wann mache ich die Mannschaft wie zur Sau? Ist das sinnvoll? Wann gehe ich an eine Analyse ran? Mache ich die Videobilder schnell nach dem Spiel? Also es gibt ja Trainer, die dann echt im Bus auf der Rückfahrt Videobilder schon einspeisen, wo du sagst, okay, gehirnwissenschaftlich ist das suboptimal, um es mal so zu sagen. Und das finde ich halt total spannend, weil dann merke ich, das hat einen ganz konkreten Aspekt, das hat einen wissenschaftlichen Aspekt, der aus der Gehirnforschung kommt, aber es hat natürlich auch einen Beziehungsaspekt, weil es wirkt ja nicht nur über dieses Gehirnthema, sondern es wirkt natürlich auf der Beziehungsebene, weil was passiert denn da jetzt mit uns miteinander? Also wie entwickelt sich unser Vertrauensthema, wenn ich das so handhabe oder so handhabe? Und auf einmal stehen die Dinge ganz fruchtbar nebeneinander und das ist für mich eigentlich die viel bessere Sicht, als zu sagen, nein, das ist das Richtige oder das ist das Richtige. Ist doch super, dass wir beides zur Verfügung haben, aber wir kommen an dieser Mensch-zu-Mensch-Beziehung, kommen wir nicht vorbei.
Gut, dann die ganz konkrete Nachfrage. Was bringt der Sportpsychologie an den Tisch, was jetzt, wenn wir, so wie du auch argumentierst, wie ich übrigens auch argumentieren würde, Beziehungen elementar sind, was der Trainer, die Trainerin oder, wenn sie dann älter sind, im Spitzenbereich, der Agent zum Beispiel, der Spieleragent, nicht macht? Weil viele, viele Spieler haben ja unglaubliche Nähebeziehungen ja zu ihrem Spielagenten. Das ist einfach so, zum Beispiel bei den Profisportarten oder eben auch dann zum Trainer, manchmal auch nicht natürlich. Aber was bringst du, also nicht jetzt du als Person Lothar Linz, sondern was bringt der Sportpsychologe noch zusätzlich an den Tisch?
Total. Also ich glaube, dass es wirklich viele Stellen gibt, wo ich gar, das habe ich auch oft wiedergespiegelt bekommen, dass dann Trainer sagen, du hast dasselbe gesagt wie ich, aber es hat eine andere Wirkung. Ja, und das ist ja kurios, da muss man sich fragen, warum hat derselbe Satz aus meinem Mund eine andere Wirkung als der aus dem Mund des Trainers? Beim Agenten ist gleich nochmal was anderes, aber fangen wir mal der Unterschied von Trainer, Trainerin zu SportpsychologInnen an, dann ist ja der Witz bei mir, dass ich in einem anderen Beziehungs- und Rollenverhältnis zu dem Athleten stehe. So, also, beim Trainer oder bei der Trainerin ist es ja ganz eklatant, der weiß genau, du bist morgen dafür verantwortlich, ob ich spiele oder nicht. Wenn ich jetzt beim Eishockey bleibe. Ja, also bei allem Vertrauen, bei aller Freundschaft gibt es trotzdem ein Machtgefälle in dem Ganzen. Und das weiß ich natürlich, spätestens unterbewusst weiß ich das. Selbst wenn ich es bewusst ausblenden kann, unterbewusst ist das immer präsent. Und das heißt, ich komme nie in eine Beziehung, die ich mit jemand anderem extern haben kann. Das zweite ganz Wunderbare ist, ich komme in der Regel nicht aus dem System, sondern ich komme ja sozusagen aus dem Seitsystem. Und das ist auch ganz spannend wirklich, wenn man hinter eine Umsetzung kommt, wie muss man das gestalten, damit das gut funktionieren kann. Das habe ich gerade im Eishockey auch ganz unterschiedlich erlebt. Oder jetzt, wenn man mal guckt, so ein Hans-Dieter Hermann, wie macht er das jetzt bei den Fußballern, gerade bei der EM, total spannend sich anzugucken, weil der hat natürlich eine klare Idee, wie positioniert er sich, wo positioniert er, damit er wirksam sein kann. Also zum Beispiel ist total wichtig, der Athlet muss natürlich sehen, dass der Sportpsychologe nicht ständig im Trainerbüro sitzt. Wenn er das sieht, wenn ich da zu oft auftauche, dann verliert er ja genau diese Vertrauensbasis zu sagen, hey, dem kann ich wirklich alles erzählen, weil wenn ich dem jetzt erzähle, dass ich zu Hause gerade richtig Stress habe, das landet eben nicht beim Trainer und es hat keine Konsequenz für die Frage, ob ich morgen eingesetzt werde oder nicht, sondern ich bin da total vertrauensvoll. So, das glaube ich ist so der eine ganz wichtige Faktor, den man berücksichtigen muss. Und der zweite wichtige Faktor ist natürlich die fachliche Expertise. Also was ich definitiv natürlich einbringe, ist, dass ich ein Experte bin in mentalen Prozessen und dass ich dir als Athlet einfach nochmal Dinge an die Hand geben kann, die du so nicht nur in jedem Buch liest, sondern die dir wirklich konkret helfen. Das ist ja auch schön, man kann ja inzwischen vieles nachlesen oder man kann es im Internet anlesen, aber es ist ja doch ein Unterschied, ob ich da lese, die Yoga-Übung gibt es oder ob ich bei einem Yoga-Lehrer bin und krieg sie angeleitet, krieg sie gezeigt, krieg sie korrigiert und dann wird sie wirklich zu einem passenden Tool für mich. Und diese ganze Expertise, die bringe ich natürlich mit ein. Und ich glaube, das ist die Doppelkombination, die uns SportpsychologInnen ausmacht, warum wir eine hohe Wirksamkeit immer wieder haben können.
Dann gehen wir mal nochmal auf diese Ebene, die du jetzt angesprochen hast. nämlich die Education, also die Ausbildung auch. Wo siehst du den Unterschied zum Diplompsychologen oder ausgebildeten, studierten Sportpsychologin zu einem Mentaltrainer oder einer Mentaltrainerin, die sich über Abendkurse etc. pp. Oder Mentaltrainer ist auch kein geschützter Begriff, muss man auch sagen. Genau. Ich könnte mich jetzt auch sofort Mentaltrainer nennen, wenn ich das wollen würde. Wo siehst du den Unterschied? Oder siehst du da keinen Unterschied und haben beide Berechtigung? Weil ich bin da jetzt sehr forsch. Ich würde sagen, für mich ist das ein Wildwuchs, dem ich sehr skeptisch gegenüberstehe. Und jetzt kommst du, weil das ja deine Profession ist. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, auch da wieder gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Also ich glaube, Berechtigung gibt es einfach deswegen, weil der Markt danach fragt. Also deswegen würde ich den MentaltrainerInnen nie die Berechtigung völlig absprechen. Aber ich sehe natürlich erstmal einen grundlegenden qualitativen Unterschied. Und das muss man jetzt wirklich differenzieren, weil es gibt echt gute Mentaltrainer. Es gibt richtig gute Leute und es gibt ehrlich gesagt auch richtig schlechte Sportpsychologinnen, wie in jedem Beruf. Genau, so, also ich glaube, dass man es nicht falsch verstehen darf. Aber was ganz entscheidend ist natürlich die fundierte, qualifizierte Ausbildung, die du halt garantiert hast bei Sportpsychologen, weil du weißt, die sind, wenn sie wirklich Sportpsychologen sind und nicht nur, und das will ich auch nochmal gleich unterscheiden, sportpsychologische Expertinnen, sondern die haben Psychologie studiert, entweder als Bachelor, als Master, wie auch immer, oder sie haben möglicherweise eine Zusatzqualifikation zu dem Studium noch dazu gemacht in der Sportpsychologie, die gibt es auch. Das heißt, die haben natürlich wirklich ein ausgewiesenes Wissen in diesem ganzen Bereich. Und wie du es schön gesagt hast, Mentaltrainer kann sich halt jeder nennen. Das heißt, ich habe für mich als unwissender Mensch, wenn ich da drauf gehe, erstmal gar keine richtige Einschätzungsfähigkeit. Wo kommt denn die Qualifizierung eigentlich her? Was qualifiziert diesen Menschen, diese Tätigkeit zu tun? Wie gesagt, da gibt es echt Gute drin, aber woher weiß ich, dass das jemand Gutes ist? Und dass der nicht Dinge macht mit mir, die zwar vielleicht sehr effektvoll aussehen und auf den ersten Moment auch irgendwie faszinierend sind, aber ohne Nachhaltigkeit sind in dem, was sie tun. Und Nachhaltigkeit, glaube ich, ist ein sehr wesentliches Kriterium dabei. Klar, wenn ich sage, mir geht es nur darum, dass ich nächste Woche die Quali schaffe für irgendeinen Wettkampf, dann kann ich auch mal einmal zum Mentaltrainer gehen, weil der hat vielleicht ein paar gute Kerzen auch, die er zünden kann in dem Moment. So, und das hat eine kurzfristige Wirkung. Aber das ist ja nicht das, was wir wirklich wollen, sondern wir wollen ja langfristige Effekte haben. Abgesehen davon, dass wir als Sportpsychologinnen ja auch noch in dem Bereich psychische Gesundheit aktiv sind. Also es geht ja nicht nur um Leistungsmaximierung, sondern es geht ja auch sehr viel um psychische Gesundheit. Und auch da ist natürlich eine fundierte Ausbildung schon hilfreich, wenn man Krankheitsbilder ein bisschen einschätzen kann, wenn man sagen kann, was kannst du jetzt so lösen, wo musst du dir vielleicht weitere professionelle Hilfe geben und so weiter. Das ist ja schon ein wichtiger Teil, der, glaube ich, zunehmend auch für uns alle in den Blick kommt. Und da sind wir natürlich bei Mentaltrainern nicht versorgt.
Gut, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Lothar, weil ich habe jetzt da bewusst reingekrätscht, aber wir haben ja noch einen Teil nicht beantwortet, und zwar diesen Teil der Spielagenten. Und da ich das immer in der Trainerausbildung ganz, ganz oft höre oder auch draußen von den Trainern und Trainerinnen, möchte ich da nochmal explizit darauf reingehen, weil du hast ja vorher gesagt, es gibt zwei Punkte beim Trainer, die du was du an den Tisch bringst, was besser ist, erstens deine Expertise, zweitens das Unterbewusst, die stellen auf, der Trainer hat ein gewisses Machtgefüge, das ist jetzt hier nicht so. Jetzt beim Agenten ist ja ein bisschen anders jetzt, also der stellt nicht auf, der ist ja auch da, ihm zu helfen, oder zumindest sollte das so sein. Der sollte die Karriere planen, jeden Jäger immer Ansprechpartner sein, etc. pp. Und dieses Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Spielerinnen und Agenten ist ja zeitweise unheimlich hoch. Also wie siehst du das aus deiner Perspektive?
Genau, also ich habe da auch sehr gelingende Beziehungen schon erlebt, muss ich ehrlich sagen, wo ich sage, das waren wirklich auch Agenten, die sich toll um ihre Athleten gekümmert haben und wo ich merke, da ist ganz viel Fürsorge drin und da sind sicherlich auch dann Schnittfelder zu dem, was ich tun würde für einen Athleten oder für eine Athletin. Jetzt ist natürlich der größte Unterschied erstmal der, mit welchem Interesse tut ein Agent das? So, der macht das ja nicht aus reiner Liebe und Selbstlosigkeit.
Aber du ja auch nicht, Lothar, du ja auch nicht. Also du verdienst auch damit deinen Lebensunterhalt. Du machst es ja auch nicht aus Selbstlosigkeit.
Na, definitiv. Aber es gibt ja bei mir eine andere Abhängigkeit in der Bezahlung. Das heißt, also bei mir ist klar definiert, du kommst zu mir, du zahlst für eine Stunde einen Betrag X und dann ist das Thema durch. Und ich krieg nicht mehr dafür, wenn du Gold gewinnst oder weniger, wenn du kein Gold gewinnst. Und ich generiere sozusagen keinen Mehrwert aus dem, wie es weitergeht. Es sei denn, der einzige Mehrwert ist ja sozusagen in dem, wenn du sagst, ich fühle mich bei dem wohl und möchten die Beziehung fortsetzen. Cool. So, das wäre jetzt erstmal meine Grundvoraussetzung, dass ich sagen würde, ja, habe ich natürlich immer die Hoffnung, aber das ist für mich auch nicht entscheidend. Also ich bin auch sehr gut da drin, Leute gehen zu lassen. Das kann ich dir an der Stelle schon sicher sagen. Ja, weil ich finde das wirklich, Leute sollen kommen für den Moment, wo sie das Gefühl haben, ich bin ein guter Begleiter für sie, und wenn sie das Gefühl haben, ihr Weg geht woanders hin, sollen sie auch wirklich ganz frei wieder gehen, da gibt es keine Ansprüche drin. Jetzt komme ich aber trotzdem noch zum Agenten zurück. Also als Agent profitiere ich davon, wenn ich dich erfolgreich mache, weil wir dann einen besseren Vertrag heraushandeln und ich dadurch eine bessere Provision bekomme. Das heißt, ich habe natürlich schon einen unterschwelligen höheren Druck in der Geschichte. Also dieses, was ich vorhin gesagt habe, diese Frage, wer ist entspannt? Bei allem Wohlwollen, das ich zu dir habe, bin ich natürlich von einem sehr klar geleiteten Interesse in der ganzen Geschichte. Und das erlebe ich schon bei den Leuten ganz klar. Also das ist ja einfach ein Fokus da drin. Das heißt, die gucken aus einem anderen Blickwinkel auf die Geschichte drauf, um es ganz einfach zu sagen.
Aber Lothar, da möchte ich nachhaken, wenn ich darf. Und zwar, das ist ja eine sehr idealistische Darstellung von dir, weil du sagst, du lässt auch Leute gehen. Das passiert alles, weil du einen gewissen Status jetzt hast. Du bist ja da hingekommen, das hast dir hart erarbeitet, dass das auch funktioniert. Aber widersprich mir gerne, aber als du angefangen hast, hattest du auch eine klare Agenda. Wenn der Athlet sich wohlfühlt bei dir, wenn er erfolgreich ist, wird er dich weiter buchen. Es wird Mutpropaganda geben und sagen, hey, der Lothar, bei dem läuft's, mach mit dem was. Also, weißt du hast ja auch eine Agenda. Du möchtest ja auch Geld verdienen. Vielleicht auch dadurch über den Sport in die Industrie zu kommen, wo wirklich noch mehr andere Tagessätze gezahlt werden. Also siehst du, diese Spirale gibt es ja bei dir auch. Also diese komplett altruistische System, dem würde ich jetzt ein bisschen dagegen halten wollen.
Finde ich schön. Also das steht ja auch wirklich, also ist völlig korrekt, dass du sagst, das ist ja jetzt nicht völlig naiv, was wir da tun. Ich glaube, was halt recht cool ist, so wir Sportpsychologen, wenn wir gut sind, machen ja alle Supervision. Supervision heißt, dass wir mit selber wieder anderen, entweder Sportpsychologin oder auch externen Menschen, ganz bewusst da reingehen, uns selber zu reflektieren in dem Tun. Das ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Und an der Stelle ist es natürlich, glaube ich, wirklich ein großes Plus, dass wir da immer wieder uns selber spiegeln lassen und dann auch uns eine Rückmeldung holen. Guck mal, was ist dein Interesse da drin und wo wird das Interesse jetzt eigentlich schädlich für den Prozess? So, klar bin ich nicht ohne Interesse gewesen. Ich glaube, für mich war gar nicht so das zentrale Interesse am Anfang, das Geld verdienen so dabei, so, das habe ich gar nicht so stark fokussiert, sondern sicherlich war es eher so dieses, guck mal, ich kann wirksam sein. Also das ist für mich ein starker Motor am Anfang gewesen, ja, so das Gefühl von Selbstwirksamkeit einfach zu erzeugen. Da weiß ich natürlich, dass es auch da war. Und trotzdem möchte ich wirklich an der Stelle nochmal klar sagen, also von Anfang an, für mich zumindest war so, dass ich nie jemanden festgehalten habe, weil ich da gar kein Interesse habe. Also es fühlt sich für mich in der Beziehung nicht gut an. Ich weiß, es gab so Kollegen, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher, da bist du hingegangen, da musstest du einen 10-Stunden-Vertrag machen. Ja, und das fand ich immer schon ganz schrecklich, wo ich dachte, ich will doch jemanden mir erstmal angucken können. Also wenn ich irgendwo hingehe, sag mal zu einem Osteopathen, dann will ich da auch nicht da hingehen müssen und mich für 10-mal verpflichten, sondern dann gehe ich hin und guck mal, gefällt mir das, was der mit mir macht? Fühle ich mich damit wohl? Und wenn ich das gut finde, dann mache ich einen zweiten Termin. Und für mich in meinem eigenen Geschäftsmodell, um das mal ganz direkt zu sagen, ist so, ich habe nie das Gefühl, dass der Einzelne für mich den Erfolg bringen muss, sondern entweder bin ich überzeugt, dass ich gut bin, dann bin ich auch überzeugt davon, dass ich auf Dauer schon gute Arbeit machen werde und dass sich das rumsprechen wird. Oder aber ich bin nicht davon überzeugt. Dann muss ich natürlich versuchen, irgendwie sozusagen krampfhaft Leute dazu zu bringen, dass sie anderen erzählen, ich wäre aber gut. Jetzt habe ich den großen Vorteil, glaube ich, ich habe immer gedacht, ich kann was. So, das war der große Vorteil, ja. Und mit diesem, sag ich mal, erstmal Grundselbstvertrauen wird es halt ein Stück leichter, weil dann kann ich wirklich sagen, ob der eine jetzt wiederkommt oder ob der mich gut findet oder nicht. Wenn ich wirklich versuche, alles zu tun, dass die mich gut finden, dann werde ich ja zu so einem Erfüllungsgehilfen. Das will ich aber gar nicht. Ich will jemand auch sagen können, du, davon bin ich jetzt nicht überzeugt, was du mir gerade sagst. Kann mich gut erinnern, immer so explizit. Ich hatte mal irgendwann einen Fußballspieler bei mir, der spielte damals zweite Liga. Der ist inzwischen übrigens Trainer in der zweiten Liga auch. Ja, doch in der zweiten Liga, hat jetzt gerade einen schönen neuen Vertrag bekommen. Lassen wir mal so stehen. Und der kam zu mir und der hatte wirklich so das Glauben, ich muss jetzt sein Problem wegmachen. Ja, also völlige Illusion, so in diesem völligen Überdenken, als wenn ich da jetzt einen Zaubertrick machen könnte. Und das Ergebnis von diesen anderthalb Stunden war halt, dass ich irgendwann ihm sage, du, ich kann da nicht zaubern und wenn du möchtest, kannst du gerne kommen und wir können zusammen arbeiten, aber zaubern kann ich nicht an der Stelle. Der ist halt nicht wiedergekommen. Und es hat mir total gut getan. Ja, deswegen erinnere ich mich heute noch dran, weil ich konnte einfach bei mir bleiben und sagen, das will ich nicht sein, das bin ich nicht und ich möchte dir auch sagen können, so funktioniert es nicht und nicht sagen können, ah ja, doch, das machen wir jetzt, nur damit du wiederkommst.
Aber auch da nochmal, Lothar, weil ich auch da würde ich sagen, das ist faktisch identisch, was du gesagt hast, würde ein guter Spieleragent auch sagen. Dass er sagt, ich lasse dann auch Menschen gehen. Wenn die sie nicht auf mich hören und denken, hier wäre es besser, oder ich dir sage, bleib noch in der DL2 und geh noch nicht in die DL oder geh zum anderen Verein, geh nicht zu XY, sondern zu Z etc. Und dann muss man auch Menschen ziehen lassen. Also ich will nur an sich, ich verstehe deinen Punkt vollkommen, dass man in diesem System von draußen ist, und ich finde auch das Bild sehr schön, dass du keinen Druck ins System reinbringst. Dann lassen wir es mal so stehen, weil ich verstehe das. Ich verstehe das, ich nehme das mal einfach so, du bringst weniger Druck in das System rein, und vielleicht gehe ich dann die nächste Frage gleich an. Aus deiner Sicht hast du jetzt schon deine Philosophie, oder aus meiner Sicht hast du die Philosophie jetzt schon ein bisschen dargestellt von dir. Kann ich die mal pointiert auf den Punkt bringen, dass so, pass auf, der Mensch im Mittelpunkt, athletenzentrierte Sportpsychologie, das ist jetzt ein großer Kalenderspruch, aber ist das irgendwie so, was du sagen würdest, das würde auf dich zutreffen?
Deine Philosophie? Das hoffe ich doch, dass das Athleten über mich sagen würden, dass sie das Gefühl haben, sie stehen im Mittelpunkt. Weißt du, Leistungssport ist ja ein relativ verrücktes Ding, so wenn man sich das Ganze näher anguckt. Also gibt es ja doch einige sehr interessante Charakteristika. Und ein Charakteristikum, finde ich, ist, dass Leistungssport einen hohen Egoismus braucht. Also ab einem gewissen Punkt muss ich wirklich auch manchmal unsympathisch egoistisch sein, um das mal so zu sagen. Correct. Und ich glaube, das muss man als Sportpsychologe und jeder andere muss das auch nehmen können und muss sagen, das ist okay für mich. Ja, das muss man sogar unterstützen. Also ich habe gerade gestern ein Webinar gemacht zur Vorbereitung von AthletInnen auf die Olympischen Spiele jetzt in Paris. Die konnten sich da anmelden, und da war eine der Botschaften, die ich gesagt habe, seid bitte egoistisch, wenn es um die Olympischen Spiele geht. Weil, ich bringe das mal einem ganz banalen Beispiel, jetzt bist du da in Paris, und das ist ja wirklich so schön nah zu unserer Heimat. Das heißt, natürlich ist die Versuchung super groß, dass Mama, Papa, Freunde sagen, oh, da komme ich auch vorbei. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt vielleicht in einem Wettkampfsport, sag mal, du bist einer von den Basketballern, und du merkst, du kommst über die Gruppe hinaus, du kommst ins Viertelfinale, und natürlich kommen dann Leute an und sagen, hey, super, kannst du mir eine Karte besorgen? Und ich bin sowieso in der Stadt, soll man sich mal auf einen Kaffee treffen und so weiter und so fort. Was alles total sympathisch und nett ist, aber das dient dir ja null in dem Moment, weil du musst jetzt gerade deine Geschichte schreiben und du musst dich fokussieren und du kannst dich nicht um 100 Kartenwünsche kümmern und alles so weit. Und dann musst du eben auch mal knallhart sein, Leute, die du wirklich gerne magst und mit denen du gut befreundet bist, zu sagen, nein. Oder gar nicht dran zu gehen. Noch mehr, also diese Frage, darf ich, wenn meine Mutter anruft, nicht ans Telefon gehen? Na ja, du darfst das. Ja. Und dann fängt die an, Amok zu laufen, weil die denkt, ey, ich habe ja schon dreimal angerufen und Schätzelein ist immer noch nicht ans Telefon gegangen. Und ich sage, ja, das darfst du. Sprich's vorher ab und sag vorher, bevor du hinfährst, pass auf, Mama, ich werde da möglicherweise nicht dran gehen und du musst das aushalten. Und dann sei egoistisch. Das ist ein ganz banales Beispiel. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Also ja, der Athlet steht im Mittelpunkt und ich glaube, wir alle müssen uns ein Stück in den Dienst stellen. Und das ist manchmal komisch, das ist manchmal auch ein bisschen absurd. Es gibt auch absurde Momente da drin, aber das ist so. Und am Ende profitieren wir ja auch alle davon, weil ich habe ja auch Spaß dran, wenn ich dann sehe, jemand, mit dem ich gearbeitet habe, der geht einen coolen Weg weiter und wird erfolgreich. Macht doch auch Spaß.
Absolut. Jetzt, weil du das vorher schon relativ am Anfang unseres Gesprächs in einem Nebensatz erwähnt hast und ich mir das aufgeschrieben habe, würde ich dir nochmal eine Frage stellen. Denkst du, aus der Sicht eines Sportpsychologen, gibt es unterschiedliche Kulturen bei verschiedenen Sportarten? Du bist ja in sehr vielen verschiedenen Sportarten tätig. Ist ein Fußballer anders wie ein Eishockeyspieler, wie ein Beachvolleyballspieler, wie eine Speerwerferin etc.? Gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht?
Extrem. Also ja. Ich kann nur ein krasses Ja sagen. Ich finde, die Kulturen der Sportarten sind sehr unterschiedlich, was natürlich nicht heißt, dass alle Fußballer gleich sind und alle Ringer gleich sind, sondern das kann ja natürlich sein, dass du einen Fußballer findest, der ganz ähnlich ist wie der Ringer und umgekehrt so, ja. Aber von der Tendenz her gibt es natürlich sehr starke Kulturen. Du kommst jetzt aus dem Eishockey. Ich würde jetzt einige Dinge mal über die Kultur des Eishockeys sagen können, die vielleicht hier will gerade nicht aussprechen an der Stelle, was allein so das Sprachniveau betrifft, was man in der Kabine erleben darf. Es gibt es kaum eine Sportart, wo das so häufig passiert, dass dieses berühmte F-Wort ausgesprochen wird, um es nur mal so exemplarisch zu sagen. Das wäre in anderen Sporten völlig undenkbar. Also, ja, das ist jetzt ein ganz simples Beispiel. Das fängt ja mit dem sozialen Hintergrund aus. Also aus welchem sozialen Hintergrund kommen denn Leute? Ich versuche das nur Beispiel zu machen. Ich habe mal die Taekwondo-Nationalmannschaft betreut und das war wirklich eine tolle Zeit. Ich habe das total gerne gemacht. Da hatten wir bei der EM von 8 Startern 6 Starter mit Migrationshintergrund, die natürlich zum Großteil aus einem ganz anderen sozialen Hintergrund kamen, als wenn ich dann 2 Jahre später mit Beachvolleyball zu einer EM fahre, wo fast alles Akademikerfamilien sind. Und da ist null Wertung drin, so, ja, sondern es ist einfach eine Beschreibung der Unterschiedlichkeit. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es gibt Sportarten, in denen fühlst du dich total wohl sofort. Also immer wie mein beliebtes Beispiel ist Ringen. Und nicht, weil das jetzt ein super akademischer Sport ist, sondern weil es einfach so nette, herzliche Menschen sind, wo ich wirklich nur sagen kann, wenn du da hingehst, du fühlst dich immer sofort willkommen, du fühlst dich sofort wohl. Das ist total angenehm. Ich bringe jetzt extra kein negatives Beispiel dagegen, Sport XY, das behalte ich mir in meinem Kopf. Aber das kannst du wirklich ganz schnell merken und das drückt was aus. Aber ist ja auch nicht so überraschend, wenn du dir mal anguckst, was Ringen ist. Das sind Leute, die haben natürlich extremen Körperkontakt, die fassen sich an, die haben extrem die Füße auf dem Boden, weil da findet ganz viel auf der Erde statt. Das sind also null abgehobene Menschen. Ist ja nicht erstaunlich, dass man da hinkommt und dass da so eine ganz einfache Herzlichkeit da ist. Das passt auch zu der Sportart.
Würdest du das so beschreiben wollen, weil auch mit diesen sehr metaphorischen Bildern, Füße auf der Erde etc., oder würdest du einfach sagen, das Geld hat das noch nicht korrumpiert? Weil man muss ja ganz klar sagen, dass jetzt ein Profifußballer, Eishockeyspieler etc. signifikant mehr Geld verdient wie ein Ringer. Signifikant.
Ja, also dass natürlich im Fußball durch das Geld ganz viel verdorben ist und auch beim Eishockey oder beim Basketball, das ist völlig fraglos. Aber ich kann ja mal in einer anderen Sportart bleiben, wo auch kein Geld unterwegs ist. Das ist Rudern als Beispiel. Da kriege ich ja auch nichts dafür, dass ich irgendwo unterwegs bin als Ruderer. Und das ist aber eine völlig andere soziale Umwelt als Ringen. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Das ist extrem akademisch und das ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund, ob ich in Hamburg, jetzt mache ich es extra mal klischee-mäßig so, ob ich in Hamburg auf der Außenalster auf dem Ruderboot meine Bahnen ziehe oder ob ich in Krefeld, weiß ich nicht, ich war Aline Rotter-Focken, habe ich betreut, die Olympiasiegerin, und nach dem Olympiasieg war Einladung in Krefeld zur Olympiafeier. Hey, was ein großes Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Meine Frau hat gesagt, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Aber das ist halt wirklich so eine relativ runtergekommene Ecke in einer relativ runtergekommenen Halle, total nett gemacht, einfach mit so einem ganz einfachen Bierwagen, ganz einfach 150 Leute. Weißt du, das ist halt eine andere Welt, ja?
Okay, ja,
Cool.
verstehe ich. Dann möchte man doch das nächste Kapitel deines Lebens aufmachen, nämlich die Trainerakademie Köln. Kannst du mal kurz beschreiben, Lothar, für diejenigen, die die Folge mit Frank Wienicke nicht gehört haben, was ist denn die Trainerakademie Köln?
Ja, mache ich gerne. Also die Trainerakademie Köln, kann man sehr einfach erklären, ist die höchste Institution für Trainerausbildung in Deutschland. Also wenn du in deiner eigenen Sportart, nehmen wir einen Eishockeytrainer, du machst deine C-Lizenz, deine B-Lizenz, deine A-Lizenz, also gehst den ganz normalen Weg durch die verschiedenen Stufen der Trainerausbildung und bist dann irgendwann mit der A-Lizenz in der höchsten Ausbildungsstufe. Und jetzt sagst du, ich würde aber gerne noch mehr lernen. Dann kommst du zu uns an die Trainerakademie und machst das sogenannte Diplom-Trainerstudium. Das heißt, du packst jetzt noch mal einen drauf. Das ist dann wirklich auch aufwendig, weil das ist anders als so eine Lizenz, die man ja mit einem begrenzten Aufwand machen kann. Hier jetzt ein 3-jähriges Studium, berufsbegleitend. Du kommst also einmal im Monat für 4 Tage zu uns, machst hier deine verschiedenen Inhalte. Und das zweite Besondere ist sportartübergreifend. Also jetzt bist du nicht mehr nur im Eishockey, sondern da kommt der Kanute, da kommt die Tennisspielerin, da kommt die Reittrainerin, rhythmische Sportgymnastik, Eishockey. Es kommt alles kreuz und quer durcheinander. Teamsport, Einzelsport, Wintersport, Sommersport, alles mischt sich dabei. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil du so viel mitkriegst aus den anderen Sportarten, weil sozusagen nicht nur die Inhaltsvermittlung bei uns ein wichtiger Teil der Ausbildung ist. Ich glaube, es ist das eine, was wirklich gut ist. Aber der andere ganz wichtige Teil ist, du sitzt abends noch zusammen, du redest mit den anderen, du erzählst dir gegenseitig, wie macht ihr das denn? Du machst Praktika, du begleitest die anderen irgendwo hin, du bist plötzlich mit dem Biathlon-Trainer beim Wettkampf, denkst dir, ah, interessant, die machen sowas, warum machen die das? Sehr, sehr anregend, sehr, sehr gewinnend. Also das ist sozusagen das wesentliche Produkt, was wir haben, dass wir sagen, wir haben die höchste Trainerausbildung. In vielen Sportarten ist es so, dass die das inzwischen zur Bedingung machen, damit du in eine Bundestrainerposition kommst. Oder wenn du in eine Bundestrainerposition kommst, dass du dann von da ab sozusagen nach Köln gehst und dieses Studium machst, um da weiter diesen Weg zu gehen. Ist aber nicht alles, was wir machen. Wir haben dazu ein sehr umfangreiches Ausbildungs-Fortbildungsprogramm von der Athletiktrainerausbildung, die, glaube ich, im Moment die beste Athletiktrainerausbildung in Deutschland ist. Ich glaube, das dürfen wir einfach so behaupten. Wir haben eine Langhantelausbildung, wir haben eine sehr gute Nachwuchstrainerausbildung, also speziell nochmal für Trainer, die gar nicht sagen, ich will Bundestrainer werden, sondern ich will im Nachwuchs aktiv werden oder bin ich da schon aktiv. Schönes Produkt sozusagen auf der Stufe darunter, macht der Dennis Trinitschner im Moment und die Alina Modolo auch sehr, sehr schön. Wir haben die Mentoring-Ausbildung, also wo Leute sich zum Trainer-Mentor ausbilden lassen können. Und wir haben ein Fortbildungsprogramm, wo wir inzwischen wirklich eine Vielzahl, wir haben mal gezählt, wir haben über 300 Fortbildungstage, die wir anbieten. Ein Teil davon online, der größere Teil in Präsenz, zu ganz verschiedenen Themen, also von Sportpsychologie über Ernährung, über Krafttraining und dann natürlich alles, was so diesen wirklich klassischen Trainerbereich auch betrifft. Also da lohnt es sich echt mal bei uns auf die Seite zu gucken, weil das ist schon cool, was wir da inzwischen haben.
Wie hast du dieses Kapitel aufgeschlagen für dich, Lothar, dahingehend, dass du an der Trainerakademie, du hast ja dann angefangen, du hast ja als Teilstelle in Anführungszeichen, hast du begonnen an der Trainerakademie, hauptsächlich auch in diesem Mentorenprogramm, auf das ich nachher ein bisschen eingehen möchte. Und dann ist diese Direktorenstelle. Warum ist das der nächste Schritt für dich auf deiner, nennen wir es mal, Karriereleiter?
Also die Trainerakademie, muss ich kurz nochmal ausholen, die war für mich immer wichtig, weil ich bin schon seit 2002 Dozent an der Trainerakademie. Das heißt, ich bin hier, wenn man es so will, von allen, die hier arbeiten, der Dienstälteste. bin am längsten schon in irgendeiner Form hier dabei. Okay. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Das war früher echt ein relativ mäßig bezahlter Job. Inzwischen haben wir ein vernünftiges Honorar, ein angemessenes Honorar, aber das war am Anfang gar nicht so. Und trotzdem war es mir immer wichtig, weil ich dachte, ah, das ist so cool, hier hinzukommen, weil es sehr, sehr Spaß macht. Man kommt mit so interessanten Leuten in dem Studium in Kontakt. Da sind ja auch ganz viele ehemalige Top-Sportler wirklich dabei, die man hier kennenlernt aus allen Sportarten. Olympiasieger, Weltmeister, tolle Leute und darüber hinaus eben auch andere wirklich spannende Leute, die vielleicht selber nicht erfolgreich waren, aber jetzt als Trainer ganz faszinierend werden. Das hat mir immer riesig Spaß gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich dann, als ich irgendwann mal rausgegangen bin aus der Selbstständigkeit, was ja für sich schon ungewöhnlich ist, und gesagt habe, ich lasse mich jetzt anstellen vor 4 Jahren, wo ich gesagt habe, naja, wenn, dann an der Trainerakademie, weil da kenne ich einfach, das ist so ein cooles Kollegium, das ist von dem Klientel, also von diesen Trainern, das macht einfach total Spaß, mit Trainern zu arbeiten. Ich liebe einfach Trainer, weil das sind einfach Leute, die haben so ein Denken und so eine Art, das ist mir total nah. Da habe ich einen guten Zugang zu und ich finde, die sind so mit so einem Engagement in der ganzen Sache drin, das ist natürlich viel schöner, als wenn ich jetzt, Entschuldigung, jetzt tue ich irgendjemand weh, als wenn ich vielleicht auf einer Postakademie bin, wo ich nicht weiß, wer von denen wirklich Bock hat oder wer mir sagt, ah, das ist halt ein Job, den ich mache. Mhm. Also ich kenne ja kaum einen Trainer, der das nicht mit Leidenschaft macht, was er da tut. Und das schafft natürlich allein schon eine unheimliche Lust in dem ganzen Tun. So, das hat mich alles, finde ich, immer sehr gebunden an die Trainerakademie. Und dieser Schritt jetzt rein in die Direktion, das hat was mit meiner persönlichen Historie zu tun. Es ist jetzt so halt, dass Lutz Nordmann, unser bisheriger Direktor, altersmäßig ausgeschieden ist. Das heißt, die Stelle wurde vakant, das war abzusehen. Und ich habe mich halt einfach gefragt, Mensch Lothar, du hast jetzt so lange immer wieder Menschen beraten. Oh, das hast du jetzt vielleicht auch oft genug und lang genug gemacht. Was würdest du denn gerne noch anderes in deinem Leben machen? Ich bin nicht mehr ganz jung, ich bin 58. Wenn ich nochmal was ändern will, wird es Zeit. Und dann war halt für mich so der Punkt, ich würde halt gerne mal in eine Führungsposition gehen. Ich habe so viel über Führung erzählt in Vorträgen, in Seminaren. Ich war bei Managern, wie du schon ja so andeutest, man kommt ja auch mal in die Wirtschaft und erklärt denen, wie Führung funktioniert. Ja, jetzt muss ich auch mal gucken, ob ich selber auch kann. Ne? Und das hat mich wirklich gejuckt zu sagen, ach, also ich finde diese Institution gut, ich möchte die gerne weiterentwickeln, ich möchte die gerne erhalten und weiterentwickeln. Aber ich möchte auch für mich einfach nochmal neue Erfahrungen machen und gucken, ja, was kann ich noch über mich Neues lernen und wo kann ich mich nochmal anders erleben? Und da fand ich, das war jetzt genau das Passende jetzt für mich, diesen Schritt zu tun.
Gut, jetzt haben wir kurz erklärt, oder wir sind eingegangen, was die Trainerakademie in Köln auch ist und auch bedeutet, auch für uns, für den Deutschen Eishockeybund, wo wir ja jedes Jahr auch dann dort Trainer und Trainerinnen hinsenden. Wohin geht die Reise in der Trainerausbildung? Jetzt frage ich einfach mal ganz plakativ und schauen wir mal, wohin für uns, wo wir uns beide jetzt verlieren, dahingehend. Was denkst du, sind die nächsten Schritte auch für dich? Die Trainerakademie ist eine Institution, hast du auch klar beschrieben. Und es gibt ja ein klares Curriculum und auch klare Ideen. Aber generell, was ist für dich Trainerbildung? Wo soll die Reise hingehen? Oder was möchtest du dann auch für dich jetzt verändern, dahingehend?
Also wenn ich wirklich jetzt nicht nur im Rahmen der Trainerakademie denke, sondern es erstmal sehr grundsätzlich denke, ja, dann genau. Glaube ich, dass es verschiedene Dinge gibt, die man so in die Zukunft reindenken kann. Das eine ist, wir müssen nochmal ganz klar alle dahin arbeiten, dass einfach der Stellenwert der Trainer, der Trainerin erhöht wird. Also das ist natürlich nach wie vor, finde ich, ein großes Dilemma. Und da sehe ich mich auch in der Pflicht, dafür einzutreten, soweit mir das möglich ist, wirklich dafür zu kämpfen, dass einfach Trainer, Trainerin gesehen werden, dass sie wertgeschätzt werden. Und dann ist ja Qualifikation auch eine Form von Wertschätzung. Ich würde sagen, wir haben für euch gute Angebote. Wir sagen nicht, ihr macht da mal einfach irgendwas, sondern ihr werdet wirklich auch gut geschult. Das führt ja dann gleich schnell zu diesem Mentoring-Gedanken auch dahin, weil das ist, finde ich, eine super Form, einfach Leute weiterzuentwickeln. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Wenn ich sage, ich nehme die wichtig, das zweite Wichtige ist, ich nehme sie auch individuell wichtig. Also ich glaube, wir müssen sehr an der Persönlichkeit, der Trainerpersönlichkeit uns auch orientieren in Zukunft. Zunehmend mehr. Das ist ja etwas, was wir, glaube ich, so die letzten 10 Jahre angefangen haben, mehr in den Blick zu nehmen. Ich erlebe das zumindest an verschiedenen Stellen, dass das so peu à peu kommt. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende, dass wir sagen, ja, es geht ein Stück weit um Wissensvermittlung, aber wir müssen stärker, vielleicht stärker wieder, weiß ich nicht, auch wirklich gucken, wo kann der Einzelne, die Einzelne seine, ihre Stärken auch wirklich hin entwickeln, sodass sie eigentlich die beste Trainerin werden können, die in ihnen steckt, der beste Trainer werden können, der in ihm steckt. So. Also wirklich aus dir so das Beste machen, was du werden kannst und nicht, ich mag halt überhaupt nicht die Vorstellung, so Einheitstrainer zu haben, die ganz bestimmtes Standardwissen haben. Wir müssen ein Grundwissen vermitteln, das ist total wichtig, das werden wir auch weiterhin tun, aber mir geht es schon um diese individuelle Weiterentwicklung, das finde ich einen ganz wichtigen Teil, den wir im Blick haben müssen.
Wenn du jetzt sagst, der Stellenwert der Trainer und der Trainerinnen, das sagen wir alle irgendwo, die in der Trainerausbildung tätig sind. Warum denkst du, dass das so schwer ist? Oder irgendwo, ich möchte nur ein bisschen präzisieren, in Teamsportarten ist es ja oft leichter. Besonders in Profisportarten muss man ja sagen, ich rede ja sehr viel mit Bundestrainern und so weiter. Wenn jetzt ein Eishockey-Bundestrainer sagt, ich bin Eishockey-Bundestrainer, sagt die, okay, verstehe ich, Bundestrainer ist dein Job. Wenn eine Leichtathletik-Bundestrainerin sagt, ich bin Bundestrainerin, sagt, okay, ist cool, und was machst du sonst so noch so? Woher denkst du, dass das kommt? Oder verstehst du ein bisschen, auf was ich hinaus möchte? Das ist bei uns in Profisportarten noch ein bisschen einfacher. Also Bundestrainer ist auf alle Fälle ein wertgeschätzter Beruf, würde ich mal einfach so behaupten. Der hat einen gewissen Status. Bei anderen Individualsportarten ist das manchmal nicht so. Woher kommt das, denkst du?
Ich habe natürlich auch so meine subjektiven Theorien dazu, aber abschließend weiß ich das nicht. Also was mir deutlich auffällt, ist, dass es gar nicht ein trainerspezifisches Problem alleine ist, sondern was ich erlebe, dass wir insgesamt unser Leistungssportpersonal nicht genug wertschätzen, weil das gilt ja für den Physiotherapeuten ganz genauso. Also wenn ich sehe, dass ein Physiotherapeut, der vielleicht irgendwo mit der Nationalmannschaft, einer Jugendnationalmannschaft unterwegs ist, der arbeitet 14 Stunden am Tag, der arbeitet abends bis 12 Uhr und kriegt dafür möglicherweise hinter 80 Euro für so einen Tag, dann drehe ich mich natürlich vor Scham weg und denke so, echt, das leisten wir uns. Und das ist ja genau dasselbe, was bei uns Trainer und Trainerinnen passiert. Das ist ja eine Form von Wertschätzung, Geld, das müssen wir klar sagen. Das
genau, ist
nicht
die einzige, so.
Aber es ist eine. Aber es ist eine wichtige Form. Und es ist halt so einfach, weißt du, weil das Problem ist, es gibt halt noch, gibt es noch genug Bekloppte, die das halt tun, so, ja, die so begeistert und so mit Feuer dabei sind, dass sie sich ausbeuten lassen. Und das ist so einfach für das System. Wenn die machen das sowieso, das ist doch eine Ehre. Also was hat mir mal wirklich, ich hatte aber für Bayer Leverkusen gearbeitet, habe damals so die, das hieß noch die Amateure, also die zweite Mannschaft in Bayer Leverkusen betreut und hatte da so einen kurzen Einstieg, das lief sehr erfolgreich, ich kam dazu, dann gewann sie das nächste Spiel, überraschend gegen den Tabellenführer. Und jetzt ging das natürlich die Frage, machen wir aus dem Kurzzeitengagement ein längerfristiges Engagement? Okay, ich wollte da schon Geld für haben, ne? Völlig überraschend. Und dann habe ich den also einen Finanzvorschlag gemacht und dann sagte mir der damalige Manager der Amateure doch ernsthaft, ja, aber Herr Linz, zu den Spielen, wenn Sie zu den Spielen mitgehen, da können wir doch kein Geld für zahlen, das ist doch ein Vergnügen für Sie. So, und das sagt doch ganz viel, wo ich denke, spricht was dagegen, dass ich Vergnügen bei der Arbeit habe? Aber es ist doch meine Arbeit, oder? Oder wovon soll ich leben? Also, das reine Vergnügen ernährt mich doch nicht, ja, da kann ich doch keine Miete von zahlen. Und ist es besser sozusagen, dass das harte, schwere Arbeit ist, die keinen Spaß macht und dann kriege ich dafür Geld? Oder welche Logik? Ja, aber das drückt ja so ganz viel aus von diesem, glaube ich, wie ein System denkt. Und jetzt ist das aber sehr etabliert in diesem System inzwischen, weil wir merken, es funktioniert und es funktioniert ja Jahr für Jahr. Und ich finde, langsam gibt es natürlich so ein bisschen erschrecktes Aufwachen in den Verbänden, weil sie auf einmal merken, hey, die Anmeldezahlen für C-Trainer, die gehen zurück. ah, okay, da muss ich vielleicht doch mal anfangen, irgendwie umzudenken. Das landet natürlich noch lange nicht hoch genug in der Politik. Und jetzt haben wir eh das Grundproblem, dass wir damit rechnen müssen, dass bei diesen knappen Haushaltslagen in den Sport eher weniger als mehr Geld kommt. Also wird es da ja eher schwieriger für uns in dem ganzen Thema. Aber eigentlich, wenn wir Sport wollen, und ich meine gar nicht erst den Spitzensport, den Leistungssport, das fängt ja schon beim Breitensport an, wie viele Übungsleiter sind für null Geld da und machen aber echt eine Wahnsinnsarbeit und engagieren sich unheimlich und schmeißen da Zeit rein, warum können wir die nicht in irgendeiner Form auch anerkennen? Also ich glaube, das ist für das System halt extrem bequem und das hat es über ganz viele Jahrzehnte gelernt. Aber wir müssten dann doch mal irgendwann umlernen, finde ich, und merken, ey, das ist nicht selbstverständlich, was die da tun.
Also diese Wertschätzung, also die monetäre Wertschätzung, bin ich absolut bei dir. Es gibt auch große, große Teile, auch Trainer im Nachwuchsbereich, die zu mir immer kommen. Die monetäre Seite ist das eine, aber auch mal, dass jemand sagt im Verein, hey, das machst du gut, das ist echt gut, was du machst. Du hängst dich hier rein, das ist okay, mach weiter so. Und das wäre so einfach. Es ist einfach, aber nicht leicht. Und das passiert auch viel, viel zu wenig, auch aus meiner Erfahrung, nur als Nebensatz. Und das sind alle, die dazuhören und dann in Verantwortung sind, sag mal, das läuft ganz gut, was ihr da macht. Ist okay. Das wird schon mal helfen. Die monetäre Seite, um da vielleicht noch ein bisschen reinzugrätschen, wie stehst du zu diesem Thema Akademisierung? Weil da bin ich sehr zwiegespalten, dass wir in Deutschland immer alles verakademisieren wollen und immer denken, dass jetzt rede ich vielleicht ein bisschen gegen mich, aber dass ein Sportwissenschaftler immer besser ist, wie jemand, der vielleicht aus der Sportart selbst kommt, sich dann deine Trainerausbildung durchgemacht hat. Und da bin ich höchst skeptisch zum Beispiel. Oder bist du der Meinung, dass Akademisierung der einzig wahre Weg ist?
Nein, das bin ich definitiv nicht. Also ich denke immer, wir sollten nicht vergessen, dass es früher sehr dieses Meister-Schüler-Prinzip gab und das hat, glaube ich, sehr viel auch Fruchtbares gehabt. Also das heißt, Akademisierung kann nicht der einzige Weg sein, was ja nicht dagegen spricht, dass man auch diesen Weg der Akademisierung hat. Richtig. So als einen Pfad sozusagen, den man machen kann. Ich glaube, wir Menschen sind halt sehr unterschiedlich und sprechen auch auf verschiedene Dinge an. Ich finde es zum Beispiel total spannend, wenn ich jetzt nochmal kurz auf meinen Herkunftsbereich, die Sportpsychologie, dann sehe ich einfach, dass man sehr unterschiedlich Sportpsychologie gut machen kann. Alleine wenn ich meinen wirklich hochgeschätzten Kollegen Hans-Dieter Herrmann von der Fußballnationalmannschaft sehe. Wir mögen uns beide sehr, wir schätzen uns sehr und wir machen es unterschiedlich. Ja, das ist total interessant. Also, der arbeitet zum Beispiel ganz viel mit idiomotorischem Training. Das ist ein Verfahren, was der sehr auch wissenschaftlich bearbeitet hat, vertreten hat. Gibt schöne Bücher von ihm zusammen mit Jan Mayer und so. Und das ist für ihn, glaube ich, ein ganz wichtiges Tool. Ich habe das in meinem Leben so ganz selten benutzt. Und verstehst du, daran merke ich, es geht ja gar nicht darum, dass das eine richtig, das andere falsch ist, sondern man muss ja immer ein bisschen rausbekommen, was ist so der eigene Weg. Und für mich ist es so, das merke ich immer wieder, wenn ich Vorträge halte, dann kriege ich hinter Rückmeldung, ey Lothar, das war super praktisch, das war total konkret. Und die eher wissenschaftsorientiert sind, die gehen so ein bisschen enttäuscht raus, weil die hätten gerne noch drei Theorien mehr gehört. Aber mein Anliegen ist halt eher so dem Trainer, der wirklich am Arbeiten ist, ganz konkret zu sagen, so kannst du es machen, so kann es laufen. Und das ist einfach der Grundgedanke dahinter. Also ich glaube, wir machen häufig Dinge ja sehr komplex und kompliziert und es hat ja auch diese komplexe Seite. Allein körperliche Abläufe sind total komplex und es ist natürlich wichtig, dass ich trotzdem immer wieder auch einfache Orientierung habe, so dass ich eine Idee habe, was ist jetzt gerade wichtig, was ist nicht wichtig, woran kann ich mich orientieren, weil sonst verliere ich mich auch in der Komplexität. Also das ist immer wieder diese Abwägungssache. Ich stehe da etwas mehr auf der praktischen Seite, aber das ist eine ganz persönliche Geschichte. Die habe ich ja ganz am Anfang schon so mit meinem Wissenschaftlichen erzählt. Ich finde es auch cool, was Leute erreichen, die anders agieren. Und ich glaube, man muss immer gucken, wen findet man, wen spricht man damit an, was ist mein persönlicher Weg. Ja, da bleibt es doch offen und spannend.
Gut, also wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen, dann ist einer Punkt, diese Wertschätzung erhöhen der Trainer und Trainerinnen draußen. Konkrete Maßnahmen ist auch monetäre Wertschätzung, ihnen auch mal zu sagen, es läuft gut, auch in der Politik, oder dass das ankommt, dass wir die Außendarstellung besser machen von Trainer und Trainerinnen. Aus meiner Sicht elementar, dass Trainerinnen auch einen Beruf haben, was ja Stand jetzt nicht Fakt ist in Deutschland. Deswegen ist auch dieser Weg der Akademisierung vielleicht sogar zwingend nötig, weil ich dann mit einem Bachelor einfach dann auch eine Berufsausbildung habe. Auch das ist doch ein Thema, oder, auf dem das wir angehen sollten, wie sie, oder was auch der DUSB und auch ihr ja immer wieder angeht, aber es ist halt unheimlich schwer, Stand jetzt.
Ja, das ist natürlich jetzt ein spezielles, so eher sportpolitisches Thema, was vielleicht für viele Hörer erstmal gar nicht so nah ist. Aber für uns ist das natürlich ein sehr bedeutsames Thema. Wir streben ja sehr an, dass für unsere Absolventen, die nennen sich dann, das nennt sich Studium, und die sind dann Diplomtrainer. Aber de facto sind sie in dem derzeitigen akademischen System, haben sie keine Anerkennung nur durch das Studium. Das ist eigentlich sehr schade, weil es gibt internationale Studienvergleiche, wo wirklich unser Studium mit anderen Leveln sozusagen im internationalen Vergleich eingerankt wurde. Und da sieht man, dass unser Studium über einem Bachelorstudium eingesortiert wird. Das heißt, es ist eigentlich mehr als ein klassisches Bachelorstudium liefert. Ich finde immer, ich bin gar nicht so ein Abschlussmensch, aber ich weiß natürlich, dass das teilweise wichtig ist, weil es hinterher eben einfach, ganz banales Beispiel, ein Trainer will hinterher irgendwann nicht mehr als Trainer agieren und sagt, ich will jetzt Sportlehrer werden. Das kann er nur, wenn er ein Studium hat, sonst kriegt er halt die Anerkennung nicht. Und für solche Dinge ist das halt wichtig, abgesehen davon, dass es natürlich Arbeitgeber gibt, die sagen, na, dann kriegst du auch mehr Geld, wenn du eben so einen Abschluss hast. Du bist dadurch nicht besser als Trainer, aber es ist halt so, manchmal macht halt ein Doktortitel einen Unterschied. Das muss man halt für sich so überlegen. Also von daher gibt es schon Begründungen, dass man eben auch wirklich dafür eintritt. Und für uns ist das ein klares Interesse für die Trainerakademie, dass wir in diesem auch in Zukunft einen Schritt weiterkommen werden. Da werde ich auch für kämpfen. Aber das ist jetzt natürlich eher ein Nischenthema für uns ganz spezifisch. Für den ganzen Sport, dieses Thema Anerkennung, damit auch eben eine Anerkennung als Berufsbild, da stimme ich dir sofort zu, ist es über die Trainerakademie hinaus kein bedeutsam.
Gut, dann den zweiten Punkt, den dritten, den du angesprochen hast, war ja die Individualisierung der Trainerausbildung, und da möchte ich eine Sache einbringen, und zwar ist es dieses Kompetenzorientierte, dieses Schlagwort kompetenzorientiert, und ich denke, dass wir oft da in den Trainerausbildungen schon relativ gut kompetenzorientiert lernen, aber sehr, sehr schlecht kompetenzorientiert prüfen, und das ist meiner größten Probleme, die ich habe mit ganz, ganz vielen Trainerausbildungen, dass wir uns immer über Kompetenzen und was sie können sollen etc. und dann prüfen wir wieder irgendwas, was sie auswendig lernen, einmal hinkotzen und das war's dann. Wie stehst du dazu dieser Thematik? Weil da versuche ich das Bestmögliche aus der Trainerausbildung auch beim Deutschen Eishockeybund oder wir im Colin Danielsmeier und so weiter rauszuholen, Karin Frauenrieder, um zu sagen, hey, wir wollen kompetenzorientiert lernen, aber wir wollen verdammt nochmal auch kompetenzorientiert prüfen. Ich möchte den sehen, wie er als Trainer agiert und nicht mir irgendwas hinschreibt, was vollkommen irrelevant ist. Wo geht da für dich die Reise hin, die Zukunft?
Also ist ein guter Impuls, glaube ich. Auch einer, den wir uns auch ein Stück anziehen müssen noch in Zukunft, weil bei uns natürlich auch vieles noch im Abschluss über Prüfungen geht. Das ist im Moment in der Studienprüfungsordnung so vorgesehen und ich glaube, dass wir uns damit beschäftigen müssen auch. Wie wollen wir das praktisch machen? Wir haben ein Element auf jeden Fall bei uns immer drin, das ist die sogenannte Lehrprobe, und die sieht wirklich so aus, dass wir zu Trainer und Trainerinnen hingehen, genau, und sie ein konkretes Training machen lassen und dieses Training begleiten, und zwar sowohl von eben dem sogenannten Koordinator, also dem Fachmann aus der Sportart, das wärst du ja dann im Eishockey, dann bist du dabei, und es ist eben von uns dann der Lehrgangsleiter dabei. Das heißt, es gibt zwei Perspektiven auf das Ganze und wir gucken da ja wirklich, welche Kompetenzen zeigt er jetzt im konkreten Umgang mit seiner Übungsgruppe, mit dem Thema, was er heute in diesem Ganzen hat. Da finde ich, ist das zumindest sehr klar drin. Und ich finde, in der mündlichen Prüfung, da haben wir es wirklich auch drin, weil die mündliche Prüfung, die ist anders als die schriftlichen Prüfungen, wo das deutlich schwierig ist, die machen wir als Prüfungsgespräch. Das heißt, hier geht es dann wirklich wieder auch um konkrete Fragestellungen. Also wie würdest du denn das machen? Dann kommen wir mit exemplarischen Beispielen. Stell dir mal vor, du hast einen Athleten XY so. Und wie würdest du denn jetzt rangehen, mit dem umzugehen? Da geht es jetzt wieder um eine Handlungskompetenz wirklich dabei. Und wo sieht dann ein Trainer Möglichkeiten und Lösungen? Das sind so die beiden Elemente, finde ich, wo wir es schon drin haben. Was aber nicht heißt, dass wir nicht noch Luft nach oben hätten. Also ich stimme dir völlig zu. Am Ende wollen wir nicht Trainer, Trainerinnen haben, die Wissen haben, sondern wir wollen ja Trainer, Trainerinnen, die handlungskompetent sind. Das ist ja das, was wir wirklich haben.
Also ich möchte es auch noch unterstreichen, die Lehrproben etc., das ist ganz großes Kino. Weil da sieht man den Trainer, die Trainerin im natürlichen Habitat, und da sieht man die Wahrheit. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, da sieht man die Wahrheit. Und nicht irgendwas Gestelltes, wie es ja früher oft war, dass man die Probanden waren, die Trainer und Trainerinnen, die in der Trainerausbildung waren, waren die Probanden, und dann hat man da 15 Minuten irgendeine Lehrprobe gezogen und hat das dann einfach exemplarisch. Was sehe ich da? Nichts. Na, dann nennt du nichts. Ich weiß nichts über den Trainer. Und Lehrprobe ist aus meiner Sicht das eines der Dinge, wo ich ganz klar Realitäten herstellen kann. Und eben das Kolloquium, also die mündliche Sachen. Auch da bin ich der Meinung, da kann man viel tiefer reingehen. Jetzt großes Thema, große auch wieder Ausschreibung bis Bundesinstitut für Sportwissenschaften, Frauen in der Trainerausbildung etc. Lothar, wo gehen wir da hin? Wie kriegen wir mehr Frauen in die Trainerausbildung oder in die Trainerinnenausbildung?
Da gibt es ja wieder nicht ein Rezept für. Das Interessante ist, dass wir hier schon eine AG Frauen gegründet haben an der Trainerakademie. Das ist natürlich auch ein langsames Projekt, da passiert es nicht ganz schnell was. Wir sind jetzt beteiligt an diesem ganzen BISP-Thema auch dabei, sind mit zwei unserer Kräfte, eine aus dem Vorstand, eine unserer Mitarbeiterin, die jetzt genau das Ganze mit begleiten, weil wir daran Interesse haben. Wir haben bei uns zum Glück, sage ich mal, eine überdurchschnittliche Quote an der Trainerakademie, aber die ist natürlich immer noch sehr niedrig. Also wir sind auch im 10er-Bereich irgendwo Prozentzahl, wie viel bei uns sind, ich weiß nicht mehr genau, aktuelle Zahl. Was kann man so für Anstrengungen tun? Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die man zumindest andenken kann. Was wir zum Beispiel machen werden, wir werden jetzt bei der 50-Jahr-Feier ein sogenanntes Netzwerktreffen machen. Das heißt, wir haben im Herbst eine Jubiläum, wir sind 50 Jahre dieses Jahr, was für uns sehr schön ist. Und da versuchen wir im Rahmen dieses Ganzen, ist nur eine halbe Stunde, weil das ein sehr komprimiertes Programm ist, aber zumindest da mal Leute zusammenzubringen, um zu sagen, aus dem ausgehen wollen wir eine Folgeveranstaltung dann machen. Wie können sich eigentlich Trainerinnen besser vernetzen, erstmal besser austauschen? Welche Probleme gibt es? Also, dass sie wirklich in dieses Gespräch erstmal miteinander kommen. Ich glaube, das ist ja immer ein ganz guter erster Schritt. Das, was wir, glaube ich, viel mehr brauchen, ist, dass wir Vorbilder schaffen. Das gibt es natürlich im Moment ganz wenig. Das ist ja wirklich so, wenn du mal guckst und dich fragst immer wieder, welche Trainerinnen kennen wir denn eigentlich im Moment, die bekannt sind, die irgendwo aktiv sind? Das ist wirklich schwierig. Also das ist ja so ein bisschen so ein Rattenschwanz. Ne? Du kennst niemanden, dann denkst du auch gar nicht drüber nach, dann ist das selbstverständlich, dass es Männer sind, dann kennst du dadurch natürlich auch wieder niemanden, dann stellst du auch keinen Mann an und so weiter. So, das sind halt alles so Schritte, glaube ich, die man überlegen kann, wie schaffen wir also Vorbilder. Wir versuchen bei uns hier den Anteil weiblicher Referentinnen anzuheben, weiblicher Mitarbeiterinnen anzuheben. Da sind wir zum Beispiel gerade dabei bei einer Stellenneubesetzung, dass die jetzt weiblich besetzt wird. Also es gibt so verschiedene Maßnahmen, die wir versuchen sozusagen anzusteuern. Aber eins müssen uns natürlich sehr klar sein, das ist ein sehr beharrlicher Prozess. Und es hat ja unter anderem was damit zu tun, dass derzeit die Rahmenbedingungen für Frauen, wenn sie das Thema Kinder angehen wollen, extrem problematisch sind. Also das ist ja schon für Männer brutal und es ist ja leider sehr, sehr traurig, wenn man sieht, wie viele Trainer-Ehen kaputt gehen. Es war so schön, wir hatten vor einer Woche eine Veranstaltung, nennt sich Trainerphilosophie, wo alle Trainer am Schluss nach vorne kommen und einmal so für 10 Minuten erzählen, was so ihre Grundüberzeugung ist. Und ein Trainer sagte, ja, ich hatte mir sozusagen vorgenommen, als ich meine Karriere begonnen habe, du willst nie trinken, und du willst, dass deine Ehe am Ende deiner Karriere noch Bestand hat. Mhm. Und allein, dass man sich sowas vornehmen kann, ist ja schon eine Aussage für sich. So, also wir merken, das ist für Beziehungen echt belastend. Und jetzt überlege ich mir, ich bin vielleicht noch eine Frau und will ein Kind kriegen oder zwei und will ja dann am Anfang auch, alleine wenn ich sie stillen will und so weiter, dafür verfügbar sein. Wie kombiniere ich das denn mit einem Beruf Trainer? Das ist ja ganz, ganz schwierig. Also auch da werden wir natürlich uns Gedanken drüber machen müssen. Wie müssen wir Rahmenbedingungen verändern, sodass es für Frauen möglich ist, sowohl eine Familie zu haben, wie auch in den Beruf einzutreten? Und da müssen wir, glaube ich, an manchen Punkten so von so einem Grundverständnis, was halt immer noch da ist, der Trainer ist immer verfügbar und der Trainer macht alles mit und so weiter, da müssen wir vielleicht auch mal abrücken und sagen, nee, das ist nicht mehr der moderne Trainer, sondern der moderne Trainer, der grenzt sich auch schon mal ab und sagt, da bin ich jetzt nicht dabei, um es ganz einfache Form zu pressen.
Also das möchte ich möchte nur zwei Dinge ergänzen. Das erste, wenn man sich auch diese Fallstudien vom Cliff Mallett und vom Sergio Lada, diese Learning from Serial Winning Coaches anschaut, diese einzelnen Fallstudien, ist genau, was du sagst. Die sagen alle, sie brauchen ein funktionierendes Familiensystem und faktisch alle sind schon einmal geschieden. Also das ist ein großes Thema. Das zweite, was ich noch ergänzen möchte, ich denke, was wir viel zu wenig machen, ist, dass wir gezielt Frauen auch ansprechen. Ich habe mal mit der Melody Davidson darüber gesprochen. Das ist, ich würde mal sagen, die erfolgreichste Eishockey-Trainerin auf der ganzen weiten Welt. Und wenn man mit der Melody redet, die sagt halt eines, sie möchte gern gefragt werden. Oder Frauen aus ihrer Erfahrung, die wollen gefragt werden. Sie hat da immer so ein ganz plakatives Beispiel in der A-Trainer-Ausbildung bei Ihnen oder High Performance Coach 2 hieß das in dort, wo sie das gemacht hat. Und da sind die ganzen Jungs immer abends, haben sich verabredet und sind in die Bar gegangen. Und dann haben sie mal gefragt, warum gehst du eigentlich nicht mit? Und dann hat sie gesagt, ja, weil mich noch nie jemand gefragt hat. Und die Jungs sagten einfach, ja, da hat einer gesagt, hey, wir gehen da was trinken. Und dann waren die für die Jungs alle anderen klar, die gehen da hin. Aber für sie war das nicht klar, weil sie hat keiner gefragt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch bei uns, wenn man Frauen, auch die Frauennationalspielerin gezielt anfragt, dann sagen sie, ah, okay, könnte man vorstellen. Vorher war das überhaupt nicht in ihrem Kopf drin. Auch das ist ein Thema, das man, ist vielleicht ein bisschen Arbeit, aber wie immer, alles, was man wert ist, irgendwo zu haben im Leben, kostet ein bisschen was. In dem Fall vielleicht Lebenszeit. Aber das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss die auch mal anfragen und sagen, hey, machen wir das mal zusammen. Also Vorbilder, ich sehe, weißt du, wo ist die Henne und das Ei, aber ich sehe, ich bin da voll d'accord. Aber man muss sie einfach manchmal auch fragen, glaube ich. Lothar, letzte Frage, die schwierigste Frage überhaupt auf der ganzen weiten Welt. Und zwar ist es immer ja frei nach Valentin, es ist schwer, die Zukunft zu prognostizieren, besonders wenn es um die Zukunft geht. Wo steht die Trainerausbildung in 10 Jahren in Deutschland?
Also ich fange mal bei uns selber an. Ich denke, die Trainerakademie wird weiter sehr stabil da sein. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, das wird alles nicht einfach. Ich denke, dass wir in einer rauen Zeit sind. Das sehe ich ganz deutlich. Und trotzdem glaube ich, dass der Bedarf und der Wunsch von den Verbänden an die Trainerakademie sehr groß ist. Das erlebe ich immer wieder, dass das einfach für uns ganz starke Partner sind und die sich sehr klar zu uns bekennen. Da seid ihr als Eishockey-Bund auch einer wirklich der Verbände, wo wir uns sehr, sehr gut mitfühlen. Und das erlebe ich bei anderen Verbänden genauso. Ich glaube, dass wir in Frage stellen können, ob wir dieses Lizenzsystem so, wie wir es im Moment haben, ob das wirklich das maximale Modell ist. Das finde ich ganz spannend. Da kann man, glaube ich, echt nochmal drüber nachdenken, ob das die Form ist, die es wirklich immer braucht in diesem Ganzen. Bin ich mir noch nicht klar drüber dabei. Bleibt spannend. Ich denke, dass es sehr anspruchsvoll wird, weil wir einfach weniger Leute bekommen werden, die Lust haben, das Ganze zu machen. Und deswegen glaube ich wirklich auch, das, was ich eben schon gesagt habe, wir werden stärker in Einzelbeziehungen reingehen. Also stärker in dieses erfahrene Trainer fördern jüngere Trainer in. Das finde ich, kann ein sehr spannendes Thema sein. Ich hoffe, dass das mehr und mehr Raum greift, weil da steckt so viel drin. Ich erlebe das nur mal einfach bei einem Beispiel an meinem Patensohn, der ist Hockeytrainer. Und das ist so schön zu sehen, wie viel der davon profitiert, dass er Co-Trainer ist. Also er hat eine eigene Jugendmannschaft, die er eigenverantwortlich trainiert, aber ist eben auch Co-Trainer von einem erfahrenen Trainer. Und in dieser Achse so, ja, er darf eigenverantwortlich was tun, ist aber gleichzeitig in einem Lernprozess mit einem Erfahrenen, der gerne Wissen weitergibt. Das ist so fruchtbar, das ist so cool zu sehen. Und diese Modelle, ich glaube, dass die einfach ganz zukunftsweisend sind.
Dann lassen wir das mal stehen. Wir werden uns sicher nochmal treffen, Lothar, weil da gibt es jetzt noch so viele Dinge, die ich mit dir besprechen möchte, auch zu dem Thema Trainerbildung. Aber für heute ist es dann unser Cliffhanger. Deswegen danke, Lothar, für alles. Danke für deine Zeit. Bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns. Danke, Lothar.
Merci auch von meiner Seite. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Sehr schön.